Ich habe im Interview bei mir zu Gast Roman Pertl vom Zimmertheater in Tübingen. Du bist in der kaufmännischen Leitung im Zimmertheater und die Stadt plant Kürzungen, ihr seid auch betroffen. Wie genau seid ihr betroffen? Was genau soll gekürzt werden bei euch?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Beim Zimmertheater Tübingen steht auf der Kürzungsliste 290.000 Euro für das Jahr 2026. Also es geht noch nicht ums Jahr 2025, das muss man differenzieren. 290.000 Euro, das sind ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel von dem, was die Stadt uns jährlich als städtischen Zuschuss gibt. Also 25% würden wegfallen und das ist schon eine ganze Menge für uns.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es erst ab 2026 diese Kürzungen geben soll. Hat es dann auch ab da erst für euch Konsequenzen und dann aber direkt?
Das kommt jetzt immer ganz drauf an. Also im Theater ist es so, dass wir ein bisschen längerfristiger planen als von Jahr zu Jahr, weil wir natürlich in Spielzeiten denken, also immer von September bis zum nächsten Sommer, also September bis August, und entsprechend auch die Tarifverträge bzw. die Personalverträge laufen. Das heißt, wir können nicht im Dezember kündigen oder nicht verlängern oder uns umstrukturieren, sondern erst immer im Oktober für das übernächste Jahr. Das heißt, die Leute, die bei uns arbeiten, die sind bei uns, denen geben wir ein Versprechen, auch per Tarifvertrag, dass sie so lange bei uns bleiben. Das bedeutet, wenn wir jetzt aber im wenn wir schon im Jahr 26 einsparen sollen, dann hat das direkte Konsequenzen darauf, was wir im Jahr 26 machen können und was wir eventuell auch schon im Jahr 25 noch machen können, weil wir dann überlegen müssen, wie viel können wir einsparen. Also konkret für das Jahr 26 würde das bedeuten, dass wir, wenn wir 290.000 Euro einsparen sollen in diesem Jahr, dass wir dann das Theater zumachen müssen, weil dann nichts mehr übrig bleibt für das, was wir ausgeben würden für Kunst. Das kann man sich so vorstellen, wir haben natürlich laufende Verträge, Miete, Strom, Gas, alles, was man sonst so hat, andere Dienstleister, ein Leasingvertrag mit dem Auto, das läuft durch und die Personalkosten laufen durch bis zu einem gewissen Punkt. Alles andere, was wir darüber an freiem Budget haben, geben wir für Kunstproduktionen aus, also freie RegisseurInnen, Ausstattung, Bühnenbild, Requisiten. Diese 300.000 oder 290.000 Euro sind jetzt so massiv, dass sie unser eigentliches Kunstbudget überschreiten. Also so viel haben wir gar nicht für Kunstbudget übrig. Das heißt, wenn wir es einsparen müssen, dann können wir gar nichts mehr produzieren 2026.
Das war ja auch jetzt häufiger Thema, was ja auch zum Beispiel diese Sozialbürgerin Frau Gundula Schäfer-Vogel im Interview mit dem Tagblatt gesagt hat, dass ihr doch, ich glaube, sie meinte, ihr sollt mutig sein. Es hat sich auch auf die Tarifverträge bezogen. Was genau hat es mit diesen Tarifverträgen auf sich, beziehungsweise warum könnt ihr die nicht streichen?
Das sind zwei Anteile der Frage, auf die ich sehr gerne eingehe. Mhm. Also einmal, Tarifverträge sind ein über Jahre gewachsenes und hart erkämpftes Gut. Also als ich angefangen habe im Theater vor 10 Jahren als Schauspieler, da habe ich einen Bruttolohn bekommen von 1.650 Euro. Jetzt liegt die Einstiegsgage bei 2.900. Also das waren vor 10 Jahren. Das heißt, dazwischen ist der Mindestlohn eingeführt worden, dazwischen war Corona, dazwischen sind die Mieten explodiert, gerade für junge Leute, weißt du ja selber, und auch gerade in Tübingen. Aber dieser Tarifvertrag gilt eben für ganz Deutschland, für alle Theater und ist auch verpflichtend. Das heißt, wir sind als städtisches Theater verpflichtet, diesen Tarifvertrag, also diese Löhne zu zahlen. Jedes Jahr. Parallel zum öffentlichen Dienst werden quasi mit Verdi und den anderen Gewerkschaften Tariferhöhungen verhandelt und die werden eigentlich auch so wieder in unseren Tarifvertrag, den NV Bühne, den Normalvertrag Bühne, übernommen. Das heißt, wir sind da gar nicht, haben da gar keinen Spielraum und wir können da auch nicht mutig sein. Der einzige Mut, den man im Hinblick auf diese Tarifverträge machen könnte, wäre eben das Gesetz zu brechen und diese Tarifverträge nicht zu zahlen und das geht natürlich nicht. Das heißt, entweder wurde die Sozialbürgermeisterin dort falsch zitiert oder sie hat das wirklich so gemeint, dass man doch so mutig sein soll, mit Löhnen kreativ umzugehen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Okay, das heißt, insgesamt kann man sagen, wenn ihr alles, was ihr vertraglich zahlen müsst, zahlt, dann bleibt kein Geld übrig, um noch, was du ja vorhin gesagt hast, in künstlerische Sachen zu investieren.
Genau, das gilt für das Jahr 2026. Das ist wieder ein bisschen problematisch, weil man kann natürlich, also die städtische Forderung ist ja, 800.000 Euro gibt die Stadt dem Zimmertheater. Damit kann man ein Programm machen, ab dem Jahr 2027. Das sieht dann auch sehr gekürzt aus. Dann hat zum Beispiel unser Foyer nicht mehr offen. Es gibt keinen Kaffeebetrieb mehr. Es gibt deutlich weniger Menschen, die bei uns arbeiten. Man kann nur noch Tickets online kaufen. Alles das, was eigentlich ein Theater lebenswert macht in einer Stadt, in einer Innenstadt, das könnte dann auch nicht mehr stattfinden, aber es wäre möglich, Programm zu machen. In dieser Übergangsphase jetzt aber 2026, da muss das Theater schließen, wenn es nur 800.000 Euro von der Stadt bekommt. Das heißt, jeder Euro, der an Kürzungen zurückgenommen wird, würde direkt wieder in die Kunstproduktion fließen und wir könnten wenigstens für 2026 ein bisschen Programm machen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, und das wäre wirklich, 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 wirklich schlimm, wenn wir sagen, ab September 26, also ab dem Moment, wo man Personal entlassen kann, dass das komplette Personal des Zimmertheaters geht, dann hätte man genug Budget für 2026, um vielleicht ein oder zwei Produktionen zu machen. Aber was ist das für ein Preis? Weil dann würde das Zimmertheater zwar als Institution da sein, aber nicht bespielt. Also da wäre niemand drin, dieses Haus wäre leer und man müsste dann schauen, ab wann 2027 überhaupt wieder Programm stattfinden kann, weil jede einzelne Person müsste neu eingestellt werden. Man müsste schauen, wann kann man überhaupt wieder in der Altstadt Theater machen.
Gibt es bei euch die Möglichkeit, ein Stück weit einzusparen? Also ein Punkt ist ja schon, das habt ihr auf eurer Webseite geschrieben, dass es eben ein Viertel eurer ganzen Gelder betrifft. Gibt es quasi die Möglichkeit, ein Konzept zu arbeiten, wo zumindest ein Teil eingespart werden könnte?
Ja, also wir waren in Gesprächen mit der Stadt und haben auch Sparvorschläge gemacht. Die haben es jetzt nicht geschafft in diese Sparvorlage. Das ist natürlich bedauerlich, aber auch verständlich, weil die Stadt natürlich eine knappe Haushaltslage hat. Die wollen wir auch gar nicht in Abrede sprechen. Und es stehen ja auch andere Dinge auf dieser Kürzungsliste, die wirklich, wirklich das Leben in Tübingen auch verschlechtern würden, wenn die so kommen. Also Schulsozialarbeit, das Hallenbad. Wir sind natürlich bereit zu sparen. Wir haben versucht darzulegen, was nicht geht, also was die Konsequenz wäre, kurzzeitige Schließung des Theaters. Aber natürlich jeder Euro, der von den Kürzungen weggenommen wird, könnte dann wieder in das Programm fließen und dann könnte man wieder Programm machen 2026. Dass wir dauerhaft erstmal sparen müssen, das ist uns bewusst und deshalb sagen wir auch, ab 2027 würde das gehen mit einem sehr, sehr anderen Konzept, mit der Umstrukturierung, mit der neuen Strukturierung. Aber es ist möglich. Nur diese eine Übergangsphase, da müssen wir, und da muss ich mich auch schützend irgendwie vor meine Mitarbeitenden stellen, da müssen wir es schaffen, das Theater so zu erhalten, dass es danach noch spielfähig ist, dass danach noch Leute da sind. Und ich bin sehr dankbar, gestern war ja Gemeinderatssitzung, das war der 16., weil wir nehmen ja auf, gestern war Gemeinderatssitzung und es gab einen Vorschlag aus einer Fraktion, die Kürzungen zu halbieren. Das würde uns schon sehr, sehr viel bringen. Damit würden wir schon mehr Spielraum haben, um dieses Theater spielfähig zu halten und die Institution wirklich über 2026 hinaus zu retten.
Wie würde der Theaterbetrieb dann aussehen, wenn es eben so teilweise Kürzungen gäbe?
Das kommt immer darauf an, wie viel teilweise gekürzt wird. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, für jeden Euro kann ich das genau berechnen, sondern es gibt Folgeprobleme. Also wenn ich sage, ich kann eine Produktion machen, dann kommt da Regie, Ausstattung etc. drauf. Dafür brauche ich dann so und so viele SchauspielerInnen. Wenn ich diese Produktion nicht mache, dann spare ich mir einmal das Budget von den Freien, aber natürlich auch brauche ich nicht so viele Schauspieler, vielleicht spare ich die dann auch ein. Also das hat alles so Folgekosten und Folgeprobleme, wie viel geht wirklich und wie viel Programm kann ich machen und wie viel brauche ich dann überhaupt noch für das Theater. Ein Theater 2027, was so aussehen würde mit 800.000, das haben wir jetzt relativ genau berechnet. Das hat eben die Auswirkung, das sagte ich schon, dass wir nicht mehr so viele Produktionen spielen können, dass es nicht mehr so viele SchauspielerInnen gäbe bei uns, dass es auch deutlich weniger Personal in der Verwaltung bei uns gäbe, aber eben auch, und das ist sehr schmerzhaft, dass das Theater eben nicht offen wäre tagsüber, also der Kaffeebetrieb und die Vorverkaufskasse und die telefonische Beratung, das würde alles wegfallen.
Warum denkt ihr denn, hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, also es sind ja erstmal nur Vorschläge, aber eben diesen Vorschlag zu machen, speziell bei euch so viel zu kürzen, also vielleicht auch im Vergleich zum LTT oder so?
Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich natürlich nicht in die Köpfe derjenigen schauen kann, die diese Sparvorschläge gemacht haben. Was die Argumentation dahinter ist, so wie ich sie verstehe, ist, dass das LTT als Landestheater ein ganz anderes Finanzierungsmodell hat. Also ich will auch gar nicht eine Neiddebatte oder eine Verteilungsdebatte aufmachen. Jede Kürzung für jede Institution ist schlimm. die Stadt argumentiert, dass sie beim LTT überhaupt nicht streichen kann und auch nicht streichen sollte, weil eben da die Verträge noch fester sind, die sind nämlich mit dem Land geschlossen. Die anderen Kulturinstitutionen, wenn man da was wegnehmen würde, das wäre genauso schlimm. Deshalb schauen sie sich, und das ist die Argumentation, die bei uns sehr schmerzhaft ist, was kam in den letzten 10 Jahren, wo kam da Geld dazu? Und das ist das Zimmertheater. Wir haben seit 2015 natürlich mehr Förderung bekommen, weil wir in den Tarif eingestiegen sind, weil wir dann die der ganzen Tarifsteigerung mitgenommen haben und weil es auch vorher einfach strukturell unterfinanziert war. Und auf dem Papier sieht das eben so aus, ihr habt doch ganz viel dazu bekommen, wieso macht ihr nicht einfach so Theater wie vor 10 Jahren? Da muss man aber sagen, naja, das war halt vor Mindestlohn, vor Tarif, vor Corona, vor all den Entwicklungen, die wir hatten. Mit dem Geld, was ich, wie gesagt, vor 10 Jahren verdient hätte, wenn ich das jetzt bekommen würde, könnte ich mir keine Wohnung in Tübingen mehr leisten.
Warum braucht es euch als zweites Theater neben dem LTT noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Damals, als Per Mir Rippberger, das ist der Intendant, Systematheaters die Intendanz übernommen hat, war ganz klar, es gibt zwei Theater in Tübingen und die haben auch eine große Tradition. Das Zimmertheater haben wir so aufgebaut, dass es ein klares Zusatz, ein anderes Programm bietet als das LTT. Beim LTT, die ja auch rübergehen, reingehen in die anderen Kommunen, ins Land hinausgehen und Gastspiele machen, die bieten quasi das, was ein klassisches Theater auch so bieten hat. Die bieten Klassiker, die bieten Jugendtheater. Und der Fokus von uns, also von uns als Zimmertheater, war immer zeitgenössische Dramatik und zeitgenössische Ästhetik. Das heißt, bei uns bekommt man im Grunde moderne Ästhetik, Stücke, die es sonst nicht gibt in Deutschland, weil sie noch nicht uraufgeführt wurden, weil wir eben mit neuen DramatikerInnen zusammenarbeiten, die für uns Stücke schreiben oder eben jetzt seit anderthalb Jahren auch Zweitaufführungen machen. Das heißt, das, was sich im Theaterbereich erst gerade etabliert, also junge, aufstrebende Theaterautorinnen, die jetzt gerade für das Jetzt schreiben und für die Thematiken, die jetzt gerade wichtig sind, die holen wir zu uns und das in Tübingen sehen zu können, in einer relativ kleinen, aber doch sehr, in einer Geistesstadt, in einer Universitätsstadt. Das ist ein großer, großer, großer Vorteil, weil hier kann man jetzt wirklich sehen, wie sich die Theaterwelt weiterentwickelt und das bieten wir.
Seid ihr da in Deutschland einzigartig oder gibt es ähnliche Konzepte?
Einzigartig ist natürlich ein sehr witziger Begriff, weil dann würde ich ja behaupten, es gibt es sonst nirgendwo. Also wir haben in der Theaterlandschaft in den letzten Jahren folgende Entwicklung bemerkt. Also Uraufführungen waren früher im Theater, vor ein paar Jahren waren sie quasi so Zusatz, Beisatz, so, ja, wir machen auch eine Uraufführung und dann wurden diese Stücke, die dann einmal gespielt wurden, nie mehr gespielt. Auch die AutorInnen, die dann geschrieben haben, wurden nicht mehr gespielt, sie bekamen keine Folgeaufträge. Was wir jetzt erleben ist, oder was wir vorhaben, ist eine Kanonisierung dieser neuen Dramatik. Also zu sagen, diese Theaterautoren, die fürs Jetzt schreiben, die sollen auch weiterschreiben. Diese Stimmen sollen weiter gehört werden. Das versuchen große Theater auch. Es gibt auch entsprechende Programme, Stipendienprogramme für junge DramatikerInnen, um sie zu fördern. In dem Ausmaß, dass wir zum Beispiel einmal pro Jahr DramatikerInnen zu uns einladen, die ohne Produktionsdruck, also ohne Druck, dass dabei was bei rumkommen soll, sondern sich einfach treffen und Stücke entwickeln und miteinander in Austausch kommen, das ist relativ einzigartig und wird auch sehr, sehr wertgeschätzt in der Community.
Was fehlt in Tübingen, wenn das ITZ wegfällt?
Also mir ist es gerade im letzten Jahr aufgefallen. Also direkt nach Corona hat man es noch nicht gemerkt. Man hat in Corona natürlich gemerkt, die Diskothek ist weggefallen, da habe ich noch nicht hier gewohnt, aber so das Top 10, glaube ich, hieß es. In Corona waren vieles zu und es gab wenig Angebot. Dann nach Corona, ich bin 2020 hierher gezogen, habe ich erstmal erlebt, was für eine lebenswerte Stadt das ist. Plötzlich gehen die Leute wieder raus. Es gibt so viele Veranstaltungen, allein der Sommer ist so vollgepackt mit Sommertheater, Schlosshofkonzerten, all das. Und was mir aber jetzt das letzte Jahr aufgefallen ist, wie viel zumacht. Also wie viele Gastronomiebetriebe zumachen, wie viele auch kleine Clubs, also einer, der mir einfällt, zumachen und was da nicht wieder nachwächst, weil einfach sich die Rezeption geändert hat oder es findet irgendwas in der Tübinger Altstadt statt, es beginnt etwas, was sich so ein bisschen als Sterben der Nachtkultur, sag mal, wahrnehme. Und wenn das Zimmertheater wegfällt, wir sind jetzt nicht Nachtkultur, aber wir sind Abendkultur, dann fällt auf jeden Fall erstmal ein großer Teil der lebendigen Altstadt weg. Es fällt zeitgenössisches Theater weg, also Theater, das nicht angestaubt ist und dass man, also wir haben eine große studentische Publikumsschicht, die kommen zu uns. Wir sind ein queerer Raum. Das fällt auch weg. Es fällt eigentlich, also wenn man ins Stadtbild guckt und sich vorstellt, wie sieht Tübingen in der Zukunft aus und da steht dann der Löwen, der leer ist und da steht dann in der Bursagasse kein Theater mehr, sondern einfach nur noch so ein leerer Raum, das macht die Stadt einfach ärmer.
Was du angesprochen hast, queere Menschen oder eben auch generell junge Menschen, studentische Stadt ist ja Tübingen auch, fällt dann eben speziell für die Zielgruppe auch ein wichtiger Raum weg?
Das würde ich so sagen, ja. Also das, was ich erlebe und das, was ich auch, ich bin ja der Mann der Zahlen, in den Zahlen sehe, ist, dass wir überdurchschnittlich viele Studierende bei uns im Publikum haben. Es hat sich sogar so entwickelt, dass wir teilweise der einzige Raum in der Tübinger Altstadt sind, wo Studierende mit der Schicht der älteren EinwohnerInnen von Tübingen zusammenkommen. Also sitzen dann zusammen im Publikum und Publikum aus der, sagen wir mal, aus der älteren Bevölkerung sagt uns, oder das höre ich immer wieder, das ist hier so jung, das ist so lebendig. Und natürlich fällt dann ein Ort weg, der so ein bisschen hipper ist, sage ich mal. Also das sage ich jetzt als 30 plus. Das heißt, dieser Raum, wo sich diese Menschen begegnen, alt und jung, miteinander diskutieren, wir haben ja mittwochs unsere Diskussionsformate alle paar Wochen, oder einfach im Publikum sitzen, nebeneinander sitzen und nach der Vorstellung miteinander diskutieren, miteinander reden, der würde wegfallen. Und das ist natürlich jetzt unabhängig davon, dass für eine spezielle Zielgruppe etwas wegfällt, fällt ein Ort des Austausches weg. Und das ist, glaube ich, eher das Traurige. Wir können natürlich viel darüber reden, welcher Zielgruppe und welcher Altersgruppe wird hier auch was mehr weggenommen. Und da sind natürlich die Jugendlichen wieder im Hintertreffen. Kinder und Jugendliche durch die Schulsozialarbeit, durch vergünstigte Tickets, wenn das wegfallen würde, natürlich auch samstags frei Bus fahren. Das ist für die Jugendlichen oder für junge Menschen natürlich total attraktiv. Und gleichzeitig darf man, glaube ich, nicht diesen Verteilungskampf aufmachen, wem wird hier was genommen, sondern eher zu sehen, wäre mir wichtig, wo sind die Orte, wo man was zusammen noch erleben kann, wo man zusammenkommt.
Du hast auch gerade schon die Mittwoche mit den Diskussionsrunden und so angesprochen. Was habt ihr denn für Angebote, die eben so über dieses den Theaterbetrieb hinausgehen?
Ja, das ist etwas, wo wir total stolz drauf sind. Wir haben das auch weiterentwickelt. Also natürlich bieten wir seit Anbeginn dieser Intendanz, also seit 2018, bieten wir an, vor den Vorstellungen immer eine Einführung durch die Dramaturgie. Das heißt, da steht dann eine Dramaturgin und erzählt etwas über das Team, nicht darüber, was zu sehen ist, also was sollen sie jetzt gucken, sondern es geht darum, das ist so das Angebot, was wir machen, so denken sich die KünstlerInnen das, vielleicht sehen sie ja auch etwas darin, so ein bisschen eine Einführung, eine Einstimmung in den Abend zu geben. Wir bieten regelmäßig Nachgespräche mit den SpielerInnen an und unsere Mittwochsformate, da sind wir dann auch, also total stolz drauf, weil wir jetzt im Moment ja so mit jungen AutorInnen zusammenarbeiten und wir während die schreiben, also im Schreibprozess machen wir diese Veranstaltungen, wo wir ExpertInnen aus Tübingen einladen, ProfessorInnen oder andere ExpertInnen, die zum Thema des Stückes, was da gerade entwickelt wird, etwas sagen und das Ensemble liest dann in Kaltlesung, nennt man sowas, also das ist überhaupt noch nicht fertig. Die lesen einzelne Szenen vor und das Publikum wird dann gefragt, wie finden sie es, was seht ihr da drin, wie würdet ihr es ändern, wie könnte diese Geschichte zu Ende gehen und dann wird miteinander diskutiert, wie steht das auch in dem Verhältnis zu dem, was der Experte, die Expertin gesagt hat. Und zum Beispiel letzte Woche, das ist jetzt eine kleine Anekdote, hatten wir zur Sparmaßnahme eine dieser Textwerkstätten oder eine dieser zwischen den Zeilen, nennen wir es. Und da sagte eine Studentin, glaube ich, war es, oder ein junger Mensch aus dem Publikum, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass in dem Stück total toll wäre, wenn Kinderbetreuung ein Thema wäre. Und das hatte dann aber in die nächste Version dieses Textes schon Einklang gefunden und die war total glücklich, dass ich habe das gesagt und dann steht das da auf einmal, da hat da jemand was drüber geschrieben. Und das ist eigentlich, das sind so Momente, wo ich denke, ah, da funktioniert auch der Kontakt zur Stadtgesellschaft. Also hier schreiben Leute nicht nur in ihrem kleinen einsamen Schreibstübchen etwas, sondern die schreiben für die Stadt auch mit.
Ein weiteres Thema, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist das Thema Demokratie. Welche Rolle spielt Kunst oder speziell Theater für die Demokratie?
Ich würde sagen, eine grundlegend essentielle und nicht nur Kunst und Kultur allgemein, sondern auch vor allem Dingen, das, was ich vorhin sagte, das Zusammenkommen. Also Räume, in denen wir uns begegnen können, in denen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Meinung zusammenkommen und einen gemeinsamen Raum teilen. Und das ist ja im Grunde der urdemokratische Gedanke, Menschen kommen zusammen und erleben dann im Theater etwas Gemeinsames, das sie dann miteinander teilen können. Also wir erleben natürlich gerade einen extremen Zulauf zu den extremen Rechten, sagen wir es mal so. Und die extreme Rechte macht es natürlich aus, dass sie populistisch sind und dass sie scheinbar simple Antworten auf sehr komplexe Fragen haben. Und es ist total angenehm zu sagen, ach, das ist so einfach, na dann ist doch super. Was das Theater macht und was es, glaube ich, so wertvoll macht, ist, dass es Komplexität darstellen kann und sagen kann, die Dinge sind komplex, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt sehr viele Graustufen, es gibt bunte Farben dazwischen und wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir eine bunte Gesellschaft sind. Wir wollen nicht schwarz und weiß, wir wollen auch die anderen hören, wir wollen mit den anderen diskutieren, wir wollen mit den anderen zusammenkommen. Und wenn diese Räume verschwinden, wo man das auch live erleben kann, wo man merkt, ah, mein Sitznachbar hat eine ganz andere Einstellung zu dem, was er da sieht, was sie da sieht, wenn diese Räume verschwinden, dann ist es total leicht für extreme Stimmen zu sagen, es gibt nur Schwarz und Weiß und wir sind die Weißen und wir sind die Guten, also wählt uns oder kommt zu uns und dann sind wir eben in einem sehr populistischen Zeitalter angekommen und diese Entwicklung, vor der habe ich wirklich Angst.
Macht ihr, indem ihr, also ihr habt ja schon auch politische Themen in Theaterstücken. Macht ihr dadurch die Politik zugänglicher, vielleicht auch für ein Publikum, was sich sonst nicht so gerne mit Politik beschäftigt?
Ha. Da müsste man jetzt das Publikum fragen. Ich würde sagen, ja. Es ist ja auch eine leichte Antwort auf die Frage. Nein, also ich würde sagen, wir versuchen das nicht auch da nicht schwarz und weiß zu sein. Wir sagen immer, das monothematische Stück hat ausgedient. Also die Welt ist so komplex geworden, gerade nach den letzten Krisen, dass man nicht ein Theaterstück oder einen ganzen Theaterabend einfach auf eine Aussage runterbrechen kann, dann wissen alle, was gemeint ist und dann sagen, ja, stimmt, und dann geht man nach Hause. Es geht vielmehr darum, die Komplexität, auch die Komplexität von politischen Zusammenhängen zu verstehen oder wenigstens erlebbar zu machen und zu merken, ah, es steckt viel mehr dahinter. Die Dinge sind anders, als sie scheinen. Das ist im Grunde die grundlegende Aussage von Theater, was ich so wunderbar finde. Die Dinge sind anders, als sie scheinen.
Wir hatten es vorhin schon beim Thema Tarifverträge. Jetzt ist ja schon so, dass das Klischee, und das ist ja teilweise einfach auch echt Realität, dass KünstlerInnen nicht immer super viel Gehalt bekommen und es nicht immer super leicht haben.
Ich dachte, du sagst jetzt von Luft und Liebe und Applaus leben.
Genau, das auch. Hast du das Gefühl, dass wir Kunst und Kultur in der Gesellschaft eine zu geringe Rolle zusprechen?
In Corona dachte ich, wir hätten das überwunden. Also wir hatten damals eine ganz große Systemrelevanzfrage und damals haben sich wirklich alle, oder so hatte ich das Gefühl, dafür entschieden zu sagen, ja, Kunst und Kultur ist total wichtig, weil es ist total langweilig, wenn alle mal zu Hause bleiben müssen und nichts passiert. Und ich dachte, mit Corona-Ende, auch mit der Zusage von, sagen wir mal, der Bundespolitik, dass dort schützenswerte Sachen entstehen, die auch gefördert werden müssen, hätten wir diese Debatte überwunden. Und jetzt sind wir aber in einer Finanzkrise der Kommunen und fangen diese Debatte wieder neu an. Was ist Kunst und Kultur denn wert? Braucht man wirklich zwei Theater? Können die es nicht für weniger? Sind die nicht einfach nicht mutig genug, es für weniger zu machen? Und diese Debatte lässt natürlich den Anschein zu, dass Kunst und Kultur wenig wert ist und dass Künstlerinnen es ja eigentlich auch für weniger machen können oder gar nicht so viel Geld brauchen. Das aber, und das zeigt ja, glaube ich, das Beispiel des Zimmertheaters ganz deutlich, dass wenn man an der falschen Stelle spart oder, wie ich sagen würde, übermäßig spart, also nicht sagt, okay, wir nehmen euch ein bisschen was weg und dann verteilen wir es ganz gut, sondern einmal einen ganz, ganz großen Brocken rausnimmt, dann riskiert man eben, dass einmal Kunst und Kultur jedenfalls in dieser Sparte kaputt geht und nicht wieder aufbaubar ist. Weil das muss man sich, glaube ich, sagen, das haben wir auch als eine Lehre aus Corona gemerkt in der Veranstaltungsbranche, also Live-Musik und Konzerte, dass dort viele Menschen einfach nicht mehr ihren Beruf nach Corona aufgenommen haben, den sie vorhatten. Wir haben eine große Fachpersonalkrise bei VeranstaltungstechnikerInnen zum Beispiel, bei Roadies merkt man auch bei großen Live-Veranstaltungen, es sind einfach nicht mehr genug Leute da, weil die gemerkt haben, im Zweifel ist mein Job gar nicht so viel wert, also mache ich den Job auch lieber nicht mehr, sondern suche mir was anderes. Und wenn das jetzt nochmal passiert mit SchauspielerInnen oder mit anderen KünstlerInnen, dann kriegen wir das nicht wiederhergestellt. Und wir haben ja in Deutschland und in allen deutschen Städten eine sehr große Tradition von einem reichen Kulturangebot und von reichen Theaterangeboten. Und ich glaube immer noch, dass das schützenswert ist. Das kostet Geld, das muss man auch eingestehen. Es ist nicht für günstig und für billig zu haben. Und natürlich muss man die Frage stellen, was ist das wert? Was ist einem das wert als Stadtgesellschaft? Und welche Art von Theater? Das muss man auch diskutieren. Und für wen? Das muss man auch diskutieren. Und müssen sich die Theater nicht transformieren und umstrukturieren? Auch das muss man diskutieren. Aber es wegzusparen oder so viel Geld wegzunehmen, dass nichts mehr nachwachsen kann, das ist, glaube ich, die falsche Entscheidung.
Das knüpft ein bisschen daran an. Habt ihr das Gefühl, dass sich der Gemeinderat oder eben die Stadt, also ja die EntscheidungsträgerInnen jetzt in dem Fall, genug mit euch auseinandersetzen und mit der Bedeutung von euch in Tübingen?
Das ist eine sehr kluge Frage. Und ich möchte in Richtung des Gemeinderats an dieser Stelle sagen, es ist eine unfassbare Aufgabe, die unsere gewählten VertreterInnen dort haben. Sie haben eine riesige Liste bekommen, sie sind neu gewählt worden teilweise und haben eine riesige Liste, stehen vor einer riesigen Krise und müssen jetzt unangenehme Entscheidungen rechts und links treffen. Also wirklich, ich beneide nicht die gewählten GemeinderätInnen. Ich habe das Gefühl, dass natürlich die GemeinderätInnen und alle, wie alle PolitikerInnen darauf angewiesen sind, wo sie ihre Informationen herkommen und von wem und sich wirklich, wirklich sehr, sehr doll bemühen darum, die Sachthemen zu verstehen. Das ist in jedem einzelnen Thema immer hyperkomplex. Allein unsere Planaufstellung, welches Szenario wann, wie viel würde man sparen, was kann man dann machen, wie viel Programm ist noch möglich, ist so komplex, da könnte man Wochen mit verbringen. Und das müssen jetzt aber GemeinderätInnen innerhalb von wenigen Tagen und Stunden müssen sie eben verstehen und dann gibt es neue Informationen. Ich habe das Gefühl, ja, sie haben sich gut informiert. Ich habe das Gefühl, wir hätten gerne ein bisschen mehr mit ihnen geredet. Also manche Fraktionen haben uns eingeladen, bei manchen Fraktionen waren wir eben nicht, weil wir nicht eingeladen wurden. Aber natürlich verstehe ich auch, bei 234 Kürzungsvorschlägen kann man nicht jeden anhören. Natürlich in der Höhe, die wir jetzt bekürzt werden sollen, wäre es schön, wenn wir nochmal drüber reden. Und ich glaube aber, dass dort ein Augenmaß herrscht. Vor allen Dingen, und das möchte ich nur sagen, dass sich jetzt der Gemeinderat auch mit Anträgen hervortut und sagt, naja, vielleicht halbieren wir ja die Kürzung, das wäre doch schon mal was, könnt ihr damit arbeiten, das ist wirklich, oder auch andere Fraktionen sagen, nein, am Zimmertheater soll nicht gespart werden. Das zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Meinungen innerhalb des Gemeinderats sind und wie schwierig eigentlich das Thema zu behandeln ist.
Wie nehmt ihr die Unterstützung von verschiedenen Seiten wahr? Beziehungsweise welche Unterstützung bekommt ihr so?
Also wir haben erstmal eine sehr große Solidarität von unserem Publikum erfahren und von den großen Verbänden und der Branche, sagen wir mal so. Also wir hatten aufgerufen, nach jeder Vorstellung das Publikum gefragt, würden sie vielleicht dem Gemeinderat schreiben, wenn ihnen das Theater wichtig ist. Und das haben ganz, ganz viele gemacht. Also gestern im Gemeinderat wurde von 500 Mails gesprochen, die da an die Gemeinderäte gegangen sind. Das ist natürlich, so viel haben wir gar nicht erwartet. Das ist natürlich ein unglaubliches Bombardement an Mails. Das ist mir auch bewusst. Wir dachten halt nicht, dass es so, so viel Solidarität gibt. Das ist sehr schön, aber natürlich auch anstrengend für Gemeinderäte. Die Branchenverbände, also zum Beispiel der Deutsche Bühnenverein, das Ensemble-Netzwerk, die Gewerkschaften, die haben sich auch zu Wort gemeldet. Auch teilweise stimmen jetzt zum Beispiel das Bündnis in Berlin. Also Berlin ist ja leider trauriger Vorreiter in Kulturkürzungen. Die haben ja quasi das erste erlebt. Und die Theater zeigen sich auch solidarisch und haben aus ihrer Erfahrung geschrieben, den Gemeinderäten, dass sie es total traurig finden, dass Berlin jetzt so ein schlechtes Vorbild ist, was Kulturkürzungen angeht und dass sie appellieren daran, dass man diese Kürzungen wieder ein bisschen zurückfährt. Das finde ich sehr schön und das ist Solidarität, die wir unglaublich schätzen. Auch vom Gemeinderat hören wir natürlich von einzelnen Gemeinderatsmitgliedern, die sich wirklich für uns interessieren und fragen, wie sieht's denn bei euch aus? Also wie geht's euch denn auch? Das hat auch jemand gefragt, der mich angerufen hat. Erste Frage, was ist los bei euch? Wie geht's euch im Team? Und natürlich, sag mal so, die Nerven liegen blank, aber vielen Dank für die Nachfrage. Also das ist ja auch viel wert.
Jetzt gab es ja die Kundgebung gestern und morgen auch nochmal eine Demonstration. Wie denkst du dazu, dass sich eben jetzt so viele verschiedene betroffene Stellen und Organisationen verbünden? Hilft es, um gemeinsam eben gegen die Kürzungen anzukämpfen?
Ja, das hilft sehr. Vor allen Dingen, was ich daran so unfassbar toll finde, ist, dass wir nicht dem schlechtesten Impuls, den man haben kann, gefolgt sind und sagen, jetzt gehen wir in den Verteilungskampf. Kürzt bei denen und nicht bei uns. Oder die anderen sagen, nee, das Zimmer, das muss weg, dann kriegen wir mehr Geld. Weil so ist es nicht. Wir dürfen uns nicht spalten lassen und wir lassen uns auch nicht auf so einen Verteilungs- und Neidkampf ein. Und das finde ich das Großartige. Alle wissen, dass es knapp ist und wir stehen aber solidarisch bei den anderen. Wir sagen auch, Schulsozialarbeit, nein. Also soll nicht gekürzt werden, natürlich. Wir sind bereit, ein bisschen von unserem Geld, wir wissen, dass wir starke Schultern auch haben und sind bereit, ein bisschen davon auch abzugeben. Also wie gesagt, wir haben ja ein Sparkonzept vorgelegt, wie 27 aussehen soll. Wir sagen ja nur, 26 muss es sozialverträglich zugehen, die Tarife müssen bezahlt werden, wir dürfen nicht alle Leute entlassen müssen. Das wäre unser Vorschlag und unsere Bitte. Und da sind die anderen solidarisch, zu sagen, Moment mal, Tarifverträge, das geht uns alle an. Also es geht uns als Gesellschaft an, wenn man sich hinstellt und sagt, Tarife sind das Teure, die können nicht bezahlt werden, also müssen wir es zumachen. Das darf nicht passieren und da finde ich dieses Bündnis von denjenigen, die von der Kürzung betroffen sind, schon extrem wohltuend, weil man da auch merkt, okay, da stehen auch Leute zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Und das finde ich toll.
Möchtest du einmal noch abschließend sagen, das hast du ja schon gesagt, mit den Mails, da haben sich schon ganz viele für euch eingesetzt. Wie kann man euch unterstützen?
Gerade finden die sogenannten interfraktionellen Gespräche statt im Gemeinderat. Das sind öffentliche Gespräche. Ich glaube, das, was jetzt hilft, was uns helfen würde, was den anderen helfen würde, ist Interesse zu zeigen. Also zu diesen öffentlichen Gesprächen hinzugehen, in den Gemeinderat sich hinzusetzen, still als Publikum einfach zu zeigen, uns interessiert das, was hier passiert und wir schauen interessiert zu, neugierig zu. Wir wollen wissen, wie unsere Stadt nach der Vorstellung des Gemeinderats aussehen soll. Das würde uns viel helfen, das hilft auch den anderen viel. Wir haben unsere Aufrufaktion, Mails zu schreiben, beendet, weil ich glaube, das ist jetzt das Maximum, was ging. Der Gemeinderat hat es auch gestern in den einzelnen Fraktionen auch gesagt, die Message ist angekommen. Also natürlich freuen wir uns weiter über Solidaritätsbekundungen. Ich glaube, was aber hilft, politisch ist, quasi in diese interfraktionellen Gespräche zu gehen und zu zeigen, mich interessiert das. Was uns als Theater individuell hilft, ist, kommt zu den Vorstellungen. Also kauft euch Theaterkarten, nicht weil es uns nur Geld bringt, sondern eben auch, weil es uns zeigt, wir liegen nicht falsch, das Programm, was wir machen, ist gut und ist erhaltenswert.
Dann bedanke ich mich bei dir für die Zeit.
Vielen Dank.